ARD.
In Polen.
Dzień dobry. Hallo zu einer Sonderfolge von In Polen, eurem Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Normalerweise sprechen Martin, Adam und ich, Christine Joachim, hier miteinander und mit Gästen über das, was seit der Parlamentswahl in Polen letztes Jahr und dem Regierungswechsel im Land passiert. In dieser Folge aber bin ich zwar in Warschau, Martin aber ist in Berlin. Er moderiert dort die Talkrunde Polen verstehen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und das Thema ist super spannend. Titel: Stark, selbstbewusst und polnisch. Martin diskutiert mit jungen Deutschpolen über das Phänomen der sogenannten Strebermigranten. Was dahinter steckt? Lange Zeit haben sich polnische Einwanderer in Deutschland fast geräuschlos assimiliert, haben ihre polnische Herkunft möglichst nicht erwähnt. Deshalb zum Beispiel sprechen viele Kinder dieser Einwanderer kein oder nur wenig Polnisch. Ihre Eltern haben sie nicht zweisprachig erzogen. Alle Spuren des Ostens sollten möglichst verwischt werden. Doch heute ist es anders. Die Kinder dieser Einwanderer versuchen, ihre polnische Identität in Deutschland sichtbar zu machen, haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Woher das kommt und was sie genau anders machen, das könnt ihr jetzt bei uns im Podcast hören. Alle bisher erschienenen Folgen von In Polen gibt's in der ARD-Audiothek und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr mögt, abonniert uns und empfehlt uns gern weiter. Wir hören uns hier in gewohntem Setting mit lecker Essen in 2 Wochen wieder. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Martin und seinen Gästen aus Berlin. Tschüssikowski.
Kapitel 33. Polnisch undercover.
Herzlich willkommen, witam serdecznie, zu Polen verstehen vom RBB Team Kowalski und von Cosmo. Herzlich willkommen auch in den Livestream. Da sind Kameras, wir sind im Livestream. Und zeitversetzt auch im Radio und im Podcast, unserem kleinen Studio-Podcast aus dem ARD-Studio Warschau in Polen. Sie merken, kleiner Werbeblock direkt am Anfang, kann man in der ARD-Audiothek hören. Stark, selbstbewusst polnisch, was junge Deutschpolen heute anders machen. Das werden wir versuchen, heute Abend rauszufinden. Mein Name ist Martin Adam, ich bin ARD-Korrespondent in Polen. Ich lebe in Warschau und bin damit einer von, man weiß es nicht so ganz genau, geschätzt irgendwas zwischen 150 und 300.000 Deutschen in Polen. Dachte ich, klingt relativ viel. Da habe ich mich so ein bisschen reingelesen, habe gemerkt, das ist absolut banal, wenn man die Rechnung mal umdreht und sich vor Augen führt, dass gut 2,2 Millionen Polen und Polen, Menschen mit polnischer Familiengeschichte, Deutschpolen, Polendeutsche in Deutschland leben. Nur, wo sind die eigentlich alle? So, warum sieht man die so wenig? Warum sind die so weniger sichtbar als andere Communities? Und was ändert sich vielleicht daran? Das werden wir versuchen heute zu klären. Und damit ich das als Hobbypole nicht alleine machen muss oder auch meine Kapazitäten überschreiten, habe ich mir 4 fantastische Gäste eingeladen. Bitte einen großen Applaus für Emilia Schmichowski. Emilia ist Chefredakteurin des Zeitmagazins, ist geboren in einem Ort, den ich bis heute nicht gut aussprechen kann, in Wejherowo, mithin in Polen, ist aber auch gewachsen in Berlin und hat dankenswerterweise sehr gut für mich in der Vorbereitung ein ganzes Buch geschrieben zu unserer heutigen Thematik. Wir Strebermigranten heißt es und wir werden es heute nochmal auseinandernehmen. Neben mir sitzt Magdalena Nowicka. Magdalena ist Soziologin am DECIM, dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, ist in Warschau geboren, ist nach dem Studium nach Deutschland gekommen, ist also heute sowohl privat als auch beruflich genau richtig hier. Mateusz Stach. Wenn Sie zu den vielen, vielen tausend Followern von Mateusz bei TikTok oder bei Instagram gehören, dann kennen Sie ihn vielleicht als den Polen-Papa. Wenn Sie ihn in seinem Hauptberuf als Sozialarbeiter kennengelernt haben, ist das auch nicht schlecht. Ansonsten lernen Sie ihn heute kennen. Herzlich willkommen. Und mir gegenüber, Sergej Prokopkin, ist hier einerseits, damit ich mich als Nicht-Pole nicht ganz so alleine fühle auf der Bühne, vor allem aber, weil er Antidiskriminierungstrainer ist und Mitgründer des Berliner Vereins für Antislawismusforschung. Und was das ist, Antislawismus, darüber sprechen wir heute. Applaus Ich habe so ein Aha-Erlebnis gehabt, was Polen und Polen in Deutschland angeht. Ich habe Kowalski und Schmidt moderiert, das deutsch-polnische Magazin im RBB-Fernsehen. Und wir haben in einem polnischen Laden gedreht in Berlin. Und dann wurde mir zwischen Ogurki Kiszone, die Sie auch am Eingang vielleicht gesehen haben, wir haben Gurken mitgebracht, und polnischer Wurst dieses Heft in die Hand gedrückt. Und das hat mir die Augen geöffnet. Ist voll mit Adressen von polnischen Ärzten, polnischen Anwälten, polnischen Zahnärzten, polnischen Handwerkern, allen möglichen Menschen, die Polnisch sprechen. So eine Art Reiseführer. Und es kam mir vor wie so ein Reiseführer in so eine mir verborgene Welt. Und damit würde ich ganz gerne einsteigen. Emir, du hast deine eigene Geschichte in diesem Buch sehr ausführlich beschrieben. Ist das so? Ist mein Eindruck richtig? Leben die Polen und Polinnen in Deutschland undercover?
Ja und nein. Das Problem ist, dass man natürlich Full Disclosure nie eine Menschengruppe irgendwie über einen Kamm scheren kann. Und immer wenn man sagt, die Polen sind so und so, kommt einer daher und sagt, ich war aber ganz anders und ich bin ganz anders und ganz anders hier angekommen. Insofern, also meine persönliche Haltung dazu ist, gerade wenn man sich die Polen anschaut, die in den 80ern gekommen sind, die hier Ende der 80er irgendwie sich integriert haben, 90er und so weiter, das waren in meinen Augen tendenziell sehr, sehr unsichtbare Einwanderungsbiografien, aus guten Gründen auch, also ja nicht, das hat nicht jeder so individuell für sich entschieden. Ich glaube, das war so ein Gefühl, dass das besser wäre, es so zu machen. Als Kind habe ich das nicht verstanden, warum ich plötzlich nicht mehr Polnisch sprechen sollte auf Westberliner Straßen. Und als Erwachsene kann ich das natürlich sehr gut nachvollziehen, dass man unter so einem Druck steht auch.
Matthias, du machst jetzt mit deiner Figur des Polenpapas Polen sehr öffentlich, sehr sichtbar. Aber jetzt in deiner eigenen Familiengeschichte, wie war das? Gab es auch diesen Wunsch, irgendwie nicht aufzufallen? Habt ihr öffentlich Polnisch gesprochen?
Haben wir tatsächlich. Und ich erinnere mich wirklich sehr eindrücklich an eine U-Bahn-Fahrt in Neukölln, wo wir dann auch angesprochen wurden, dass man hier, dieses ominöse hier, Deutsch zu sprechen habe. Und ich fand das krass. Ich habe das als Kind nicht so ganz verstanden. Aber ich weiß, dass das meiner Mutter wehgetan hat. Und ich habe aber gemerkt, wie sie trotzdem stolz weitergesprochen hat. Und ich glaube, das hat mir viel mitgegeben für mein Leben.
Magdalena, du beschäftigst dich professionell als Soziologin, als Forscherin mit diesem Thema. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, das stimmt natürlich. Aber sagen wir mal, in Tendenzen gesprochen, viele Polinnen und Polen, die nach Deutschland gekommen sind. Was war da die Haltung? So, was haben die quasi mitgebracht?
Die Polen kommen die ganze Zeit oder die pendeln die ganze Zeit auch hin und her. Deswegen ist das so schwierig zu beantworten, wenn wir jetzt sagen, von denjenigen, die in den 80er keine Rückkehrperspektive hatten, hatten natürlich eine ganz andere Haltung zu dem Leben in Deutschland. Diejenigen, die in den 90er gekommen sind, nochmal anders. Viele nutzten die Gelegenheiten für Saisonarbeit zum Beispiel, aber sind in so einem Dauerzustand dann geblieben, 20 Jahre oft sehr intensive Beziehungen gepflegt, mal hier, mal da gelebt. Dann gibt es diejenigen, die vielleicht nach dem polnischen Beitritt in die EU gekommen sind und noch dazu den Glück haben, eine gute Zugverbindung nutzen zu können und vielleicht auch mal wöchentlich zu pendeln und Berlin als eher seinen globalen Hub zu nutzen. Das, was mir auffällt in der Forschung mit den Polinnen, sowohl in Deutschland als denjenigen, die nach Großbritannien oder in andere Länder gegangen sind, weil das ist oft die Generation, die schon in den 90er groß geworden ist und eigentlich in so einem Turbokapitalismus groß geworden ist. Und das sind diejenigen, die sehr stark sich bemühen, die sehr hohe Aspirationen haben. Sie glauben daran, dass wenn sie hart arbeiten, an sich hart arbeiten vor allem und mehr arbeiten als alle anderen, dass sie dann erfolgreich sind.
Mich berührt das, was du sagst, weil meine Eltern sind genau das Beispiel dafür. Mein Vater ist ein Arbeitstier, meine Mutter genauso. Und ja, es klingt so doof, aber mein Vater ist hier angekommen und der, sobald es ging, hat er gearbeitet und hat gemacht, was er konnte. Und jetzt hat er eine wunderbare Rente und reist in der Welt umher.
Und reist auch zurück nach Polen?
Ja, Absolut. Wir sind immer wieder in Polen, Urlaube in Polen. Die haben da jetzt Immobilien und solche Geschichten. Ja, also das ist schon schön.
Sergej, du beschäftigst dich ja mit Antislawismus. Kommen wir auch nochmal im Detail drauf, was dieses Konzept ist. Aber wie erlebst du das, diese Unsichtbarkeit? Ist das so ein polnisches Ding oder siehst du das auch bei anderen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wo funktioniert das, wo nicht? Wer kann sich leisten, unsichtbar zu sein? Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, den ich unter dem Begriff Kulturimperialismus fassen würde, das ist eine Annahme, dass es eine bestimmte Leitkultur gibt, die von der Mehrheitsgesellschaft, Dominanzgesellschaft gelebt wird. Und alles, was nicht dazu passt, gehört auch nicht dazu, wird ausgeblendet. Daher ist dieses Bedürfnis bei vielen Migranten, die sich zumindest phänotypisch irgendwie anpassen können, ne, dem auch zu entsprechen, weil das, was sie mitbringen, einfach nicht diese Wertschätzung hat. Ne? Und im Antislawismus-Diskurs würde man sagen, die machen das nicht deshalb, weil sie keine Lust haben, irgendwie polnisch zu sein, sondern weil mit polnisch sein etwas Negatives verbunden wird. Ein klassisches Beispiel ist das Unternehmen, was die Elektrobusse herstellt, Solaris. Die schreiben, wir haben unsere Busse nicht irgendwie mit polnischen Namen genannt, sondern sowas wie Urbino, weil das so cool klingt. Ansonsten würde kein Mensch diese Busse kaufen. Ne? Geht es um die Straftaten, werden Menschen wiederum sichtbarer.
Ja, schade eigentlich mit den Bussen. Ich könnte mir so einen Bus namens Wojtek eigentlich auch gut vorstellen. Machen wir doch mal den Sprung in die Vergangenheit. Ich würde ganz gerne mal auf die deutsche Seite schauen. Auf was für eine Gesellschaft sind denn die Menschen hier gestoßen, weil ich hätte jetzt gesagt, auch in den 80ern war Deutschland schon ein Einwanderungsland und war durchaus von vielen verschiedenen Menschen ganz divers geprägt. Und trotzdem, Matthäus hat es erwähnt, hier wird Deutsch gesprochen. Ist ein Satz, den man, glaube ich, auch heute noch hören kann. Wie war dieses Land? War das darauf vorbereitet?
Zumindest von dem, was ich höre oder was ich lese, weil ich das Land nicht kannte selbst. Aber es war auf jeden Fall in der auch Narrationen, die sich dann in der Wissenschaft zum Beispiel spiegeln, definitiv ein Land, der eher mit dem Vokabular von Ausländerinnen gesprochen hat, der eher auch eine Idee hatte, dass sich die Gruppen durchaus anpassen müssen. Was sich definitiv ändert, ist eine Durchsetzung von Multikulturalismus in Deutschland, auch mit dem ganzen Backlash später. Aber das ändert sich, weil zum Beispiel Multilingualität wird mehr geschätzt. Dann geht man zum Arzt, was ich dann mit meinen Kindern auch immer wieder musste. Und dann wird man gefragt, zum Beispiel, sprechen Sie auch Ihre Sprache, was immer, weil es ist nicht wichtig, dass es Polnisch ist, sondern Hauptsache eine andere Sprache, weil es gut ist fürs Gehirn. Also ich würde was Gutes dem Kind antun, das ist ein Gehirnjogging.
Ich würde dazu sagen, speziell wenn es Polnisch ist.
Das ist auf jeden dann Fall wichtig.
Das Gehirn, glaube ich, ganz besonders gut.
Das ist auf jeden Fall
wichtig. Das Polnische kann das Hirn aber auch sehr verwirren, möchte ich aus eigener Anschauung sagen.
Aber auf jeden Fall ist das ein Sprung, dass man in den Kitas auch die zweite Sprache einführt. Und das ist nicht ausschließlich Englisch zum Beispiel oder Französisch. Das ist schon eine andere Landschaft, in die Polen jetzt sich integrieren können.
Ich würde ganz gerne verstehen, wie eure Eltern, ja als Kinder habt das wahrscheinlich noch nicht so bewusst dann im ersten Moment zumindest wahrgenommen, aber auf was für Menschen sind die hier getroffen? Wieso hatten sie das Gefühl, dass sie nicht sichtbar sein dürfen?
Meine Eltern haben mir viele Geschichten erzählt von eben nicht so guten Erfahrungen. Aber eine, die mir sehr hängen geblieben ist, eine gute Erfahrung ist, wie sie hier angekommen sind dann zu zweit. Und sie wurden eingeladen von einer deutschen Familie und sind dann das erste Mal in so einen großen Supermarkt gegangen. Und sie konnten es nicht fassen, was da alles steht. Und dann stand sie vor dem Alkoholregal, weil sie wollten was mitbringen. Und dann dachten sie, Erdbeersekt, das müsste ja das Allerbeste auf dieser Welt sein, weil Erdbeeren sind sowas Tolles und Teures und großartig und Sekt auch. Und dann sind sie mit diesem Erdbeersekt so gekommen und das wurde getrunken, als wäre es Champagner gewesen. Niemand hat sich etwas anmerken lassen. Und dann am Ende hat der Gastgeber meinen Vater so zur Seite genommen und ihm das ganz nett gesagt. Sie meinte, beim nächsten Mal vielleicht was anderes. Aber ich finde das so eine schöne Geschichte, weil es wurde sehr viel akzeptiert, sehr viel wahrgenommen, sehr viel, es war einfach sehr viel Charmantes im Spiel, finde ich.
Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte mit der Tiefkühltorte von deiner Mutter.
Meine Mutter hat das auch Fauxpas genannt, dass das ein ganz schlimmer Fauxpas war. Sie war einfach sehr fasziniert von Tiefkühlgerichten, die es in Polen natürlich nicht gegeben hat. Und überhaupt von Aldi und der ganzen Bandbreite an Lebensmitteln natürlich. Das ist natürlich auch, muss man sagen, für arbeitende, auch Mütter in dem Fall, mit zwei, irgendwann drei Kindern ja auch nochmal ein wahnsinniger Vorteil gewesen. Meine Mutter fand die ganz toll und hat dann aber also ihre erste Berührung mit einem Apfelkuchen, den sie gekauft hatte aus der Tiefkühltruhe, war, dass sie den zu einer Feier einfach dann auf den Tisch gestellt hat und dachte, der sei dann jetzt fertig quasi, weil Tiefkühlgerichte ja fertig zum Essen sind. Und dann hat sie den tiefgekühlten Kuchen dahingestellt und wurde ausgelacht. Und ich glaube, das sind natürlich einzelne Szenen, klar, aber sowas prägt einen total. Das kommt natürlich auch wahnsinnig drauf an, erstens, aus welchem Grund ist man ausgereist? Weil wenn man ein Wirtschaftsflüchtling ist und eben aufsteigen will, dann schaut man auch nach vorn, dann schaut man nicht zurück. Und dann sind sie eben 180 nach vorne gegangen.
Aber es war auch, und das darf man nicht vergessen, die Zeit der Polenwitze. Die Zeit, wo es hieß, Autos werden geklaut, wo Polen vor allem mit Kriminalität assoziiert wurden. Also wo hier ja schon auch so eine Wand aus Vorurteilen war.
Ja, und ich glaube, genau das ist auch einer der Gründe, warum meine Eltern, meine Familie gesagt hat, nee, wir sind keine Polen mehr, weil man sich sozusagen so distanziert hat von diesem Klischee, von diesem Polen-Klischee des, genau, Diebstahl, Wodka, Bauarbeiter, so. Man hatte damit dann nichts zu tun und es ging so weit, dass mein Vater auch wirklich über Harald Schmidt-Witze gelacht hat, weil er war ja Deutscher dann.
Darf ich einen Sprung machen in ein anderes Land?
Weil
wir sprechen darüber, dass sich viel in Deutschland geändert hat zwischen jetzt und den 80er zum Beispiel. Aber es hat sich nicht überall so viel geändert, weil das sind Geschichten, die mir direkt auch in den Sinn kommen, von den Polen um den Brexit herum, wo die auch nicht auf der Straße Polnisch sprechen konnten, wollten oder in der U-Bahn oder gerade deswegen das als Statement genutzt haben und Polnisch gesprochen haben. Aber auch die haben das nicht auf sich bezogen. Also der ganze britische Diskurs um vor dem Brexit vor allem, diese Kampagnen zielten auf Ausländerinnen und die Polen haben immer betont, ja, aber das sind die anderen, die gemeint werden und zu Recht, weil die sind faul, die wollen kein Englisch lernen und so weiter und wir lernen das. Also das wiederholt sich in einem anderen geografischen Kontext, aber es gibt immer wieder so einen Moment, wo das sehr deutlich wird.
Und es ist ja auch, also glaube ich, nicht nur polenspezifisch, es gibt ja eine große Gruppe auch an Migranten in Deutschland, die AfD wählen oder der AfD nahestehen, wo man immer erstmal denkt, das kann ja gar nicht sein, aber ich glaube, dass diese Dissoziation sozusagen von dem eigenen Weg oder beziehungsweise es ist vielleicht sogar auch irgendwo verständlich, dass den Weg, den man ja selbst schon gegangen ist, weiß ich nicht, man fühlt sich dann sozusagen noch mehr bedroht von denen, die nachkommen.
Sergej, du hast einen ganzen Verein gegründet, um dich jetzt mit Antislawismusforschung zu beschäftigen. Und diesen Begriff würde ich jetzt ganz gerne mal so ein bisschen auseinanderklamüsern.
Antislawismus als Begriff ist nicht neu, ist schon etwas älter. Und das Phänomen, dass Menschen, ob aus Osteuropa oder mit polnischen Biografien abgewertet werden, ist etwas älter und vielleicht kennt einer oder der andere so ein paar traurigere Geschichten, vor allem in der Beziehung zwischen Polen und Deutschland. Und da finde ich spannend zu schauen.
Sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja, ich versuche vorsichtig zu sein. Und da gibt es auch so ein spannendes Bild in der Antidiskriminierungsarbeit. Wir sprechen, okay, Brexit, dann gab es wieder nur ein bisschen mehr vielleicht Diskriminierung oder Eröffnung des Arbeitsmarkts oder Beitritt in die EU. Man kann das, zumindest ich mache das, sowieso so eine Matrix anschauen mit so einer historischen Kontinuität. Und wenn alles gut geht, gründet man Polenvereine, man feiert und singt Lieder auf Polnisch oder und wenn das schlecht geht, dann beginnt man irgendwie dann zu bekriegen. So, ne? Und jetzt leben wir schon seit vielen Jahren ohne Krieg, aber man merkt trotzdem, wenn es hart auf hart kommt, dann holt man aus der Mottenkiste wieder irgend so ein Stereotyp raus und arbeitet sich daran ab. So. Aber wenn es gut läuft, dann, jetzt gerade Polen hat PiS irgendwie so ein bisschen verdrängt, ein super demokratisches Land, fast cooler als bei uns hier mit der AfD so ungefähr, und Polen ist wieder beliebt. Ja, vor kurzem waren das diejenigen, die wieder die Arbeitsplätze wegnehmen, und weil bestimmte Attributik immer noch reproduziert wird. Vor 200 Jahren hat man gesagt, Polen sind so geborene Erdarbeiter, arbeiten irgendwo im Ruhrgebiet irgendwelchen Minen und sind dafür auch geboren. So geht's Deutschland wieder schlecht irgendwann mal, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Menschen aus der Ukraine erleben das gerade.
Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, und das hat mich sehr überrascht, oder das wusste ich schlichtweg nicht in der Vorbereitung, wie weit diese Stereotype zurückgehen. Du hast jetzt Polenvereine angesprochen, das war ja so quasi so eine kurze positive Episode, so Polenschwärmerei habe ich jetzt gelernt, ein sehr schönes Wort, nach dem Novemberaufstand 1830, also so eine, was auch so ein Aufschauen, so die kämpfen jetzt, die gehen jetzt voran für bürgerliche Freiheit, für Demokratie auch in einem gewissen Umfang, und daran orientieren wir uns jetzt, und gleichzeitig, darüber haben wir auch vorher gesprochen, eine tief verhaftete antislawische Haltung, die man im Nationalsozialismus auch wiederfindet, mit Polen erlassen etc. Trotzdem nochmal die Frage, inwiefern kann man das heute als sozusagen eine Linie interpretieren, eine Fortsetzung dieser alten Bilder, oder ist das heute schon einfach eine andere Situation, mit der wir zu tun haben?
Ich glaube, heute würde man nicht vom Polenstrafrecht sprechen, ne, wie das 39, 40 der Fall war. Aber eine Anekdote aus meiner Geschichte: Ich bin Jurist, und bei der mündlichen Prüfung und beim ersten Staatsexamen hat der Prüfer mich gefragt, der selbst als Oberstaatsanwalt gearbeitet hat. Ja, schauen wir mal uns die Grenzregion, ich habe in Greifswald studiert, das ist in der Nähe von der Grenze, schauen wir uns mal die Grenzregion an. Da werden jetzt die Kleingärten von Polen ausgeplündert. Kann man das Strafrecht verschärfen?
Das war eine Prüfungsfrage.
Genau, und ich musste erstmal die Frage verdauen, weil ich sage, okay, diese Stereotype, die spielen in einigen Köpfchen immer noch eine Rolle.
Was war der Preis dafür? Wie lief das Leben dann ab, wenn öffentlich nicht mehr die Muttersprache, zumindest die Muttersprache der Eltern, nicht mehr gesprochen werden konnte? Gab es so Inseln, wo es dann mal so einen Moment der Entspannung gab, wo man dann so, oh, jetzt gucken die Deutschen gerade nicht, jetzt können wir selbst sein?
Ja, in Polen. Also wir konnten ja dann irgendwann zurückfahren.
Aber da war man dann doch der Deutsche.
Und da war man, genau. Also wir konnten dann natürlich irgendwann wieder meine Oma besuchen und so. Es ging ja dann doch schneller mit der Wende, als man dachte. Und da war eben dieser Zwiespalt. Und das ist ja etwas, was auch super typisch ist für alle, die eine Migrationsgeschichte haben und die vor allem auch aktiv sozusagen diese Bewegung gemacht haben, dass man ab diesem Moment eigentlich immer zwischen den Stühlen ist. Also man ist nie mehr irgendwo so richtig zu Hause. Ich will das auch gar nicht problematisieren, aber es ist für mich persönlich wirklich ein Fakt, so, an den ich mich mittlerweile gewöhnt habe, dass man immer irgendwo dazwischen ist. Man ist in Deutschland nicht ganz deutsch und in Polen erst recht nicht ganz polnisch. In Deutschland habe ich das nicht als Problem gesehen. Ich habe diese Art der Assimilierung total angenommen und auch den Blick auf Polen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also dieses, das hatte alles einen Sinn. Wir sind sozusagen, also diese, wir sind aufgestiegen mit unserem Übertritt nach Deutschland und so. Das war alles, das ist sozusagen ein Happy End. Das hatte alles einen Sinn. Das habe ich absolut so angenommen. Und ich habe auch ein bisschen herabgeschaut auf Polen.
Ich habe mir sehr große Mühe gegeben, eigentlich also Deutscher zu sein. Jetzt nicht aktiv, aber das war so. Aber es gab so Anzeichen. Ne? Der vierte Streifen auf der Adidas-Hose, die ein bisschen schief frisierten Striche hier an den Seiten. Und das ist dann schon aufgefallen. Und dann wusste man, ach, das ist der Pole. Ne?
Hast du dich beobachtet gefühlt oder hat man dir das auch gesagt?
Also für mich war das schwierig. Ich wusste, dass ich die Klamotten nur aus Polen bekomme quasi. Und aber gleichzeitig wusstest du, du musst die kaufen, die so original wie möglich aussehen, weil du sonst Stress bekommst in der Schule. Und das war nicht so ganz einfach. Aber dann kam die glückliche Fügung in meinem Leben, dass ich auf eine katholische Schule gekommen bin. Und da waren ja fast nur Polen. Ja, und dann, da waren die Flaggen in den Wohnzimmern und so, und die waren so überpolnisch, da war ich schon wieder so zu wenig polnisch eigentlich und hatte dadurch wieder Probleme. Also naja, war nicht so einfach.
Ich finde alle Geschichten total spannend, weil zu einem würde ich das nicht auf die Zeit schieben und die 80er und der Druck, Assimilationsdruck, sondern das passiert ja eigentlich jedem Migrant irgendwann. Ich wurde sprachlos nach so 6, 7 Jahren in Deutschland, weil mein Deutsch war immer noch nicht perfekt und mein Mann hat immer noch die wichtigsten E-Mails für mich durchgelesen, damit die fehlerfrei sind. Andererseits musste ich die Studis auf Deutsch unterrichten und es gab kein zurück mehr, das ging nicht anders. Also musste ich irgendwie anerkennen, das auch mit Fehler zu machen. Andererseits war mein Polnisch schon verschwunden und noch schlimmer, meine eigentlich zweite Sprache war Englisch und die Gelegenheiten, die ich in Warschau hatte, Englisch zu sprechen, immer regelmäßig waren in Deutschland, das war in München gar nicht vorhanden, weil es war verdammt Deutsch. Und dann hatte ich 3 Sprachen und in keiner konnte ich mich ausdrücken und manchmal saß ich tatsächlich da und kam kein Wort. Polen änderte sich, Deutschland änderte sich und man selbst änderte sich. Und es gibt eigentlich so richtig kein Zurück mehr in dem Sinne. Man muss ein bisschen damit leben, dass man nirgendwo so ganz dazu gehört.
Sage ich würde dich ganz gerne fragen, in den Workshops, die du anbietest, das ist ja, du beschäftigst dich ja nicht nur theoretisch damit, sondern du arbeitest ja mit dem Thema. Wie erlebst du die Menschen, die an diesen Workshops teilnehmen? Also wer ist das und ist da ein Verständnis für das, was wir gerade hier besprechen, für dieses zwiespältige Gefühl?
Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, wer da ist. Oft, also das Thema Antislamismus an sich ist jetzt nicht so überall verbreitet und bekannt. Es gibt Menschen, die bei Antidiskriminierungsstellen arbeiten, Opferberatungsstellen, die haben Interesse dafür oder die Betroffenen. So, ne? Und diese Themen, die werden natürlich oft aufgegriffen und das mit so Kindererziehung, so ein Klassiker. Erstens natürlich, welcher Sprache dürfen Kinder überhaupt sprechen? Wird man genauso schief angeguckt, wenn man Polnisch spricht, wenn man Englisch gesprochen hat. Mein Kind, 3 Jahre alt, wenn ich beginne mit ihm auf Russisch zu sprechen oder ihm auf Russisch vorzulesen, sagt, hier spricht man Deutsch, spricht nicht Arabisch. Das heißt, er hat das irgendwo aufgefasst. Das ist gut.
Er sagt das.
Ja, dass es gute und schlechte Sprachen gibt so. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Der andere Punkt, der auch spannend ist.
Entschuldigung, ganz kurz, wie geht's dir damit, wenn dein Kind dir das sagt, während du eigentlich eine nette Gute-Nacht-Geschichte vorlesen willst?
Dann denke ich, okay, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin verzweifelt, muss ich sagen. Ja, anders funktioniert auch nicht. Ich kann jetzt ein Kind nicht zwingen, irgendwie andere Sprache zu sprechen. Und der andere Punkt ist, es gibt so etwas wie Akademisierung der sprachlichen Erziehung von Kindern. Das heißt, wenn ich meinem Kind Russisch beibringen würde, würde ich ihm, keine Ahnung, Dostojewski ungefähr vorlesen. Während meine Eltern meinem Bruder irgendwie so Alltagssprache beigebracht haben, weil sie kein Deutsch konnten, daher sprachen sie Russisch und nicht, weil sie beides konnten. Ne? Da gibt es auch dieses Verdrängen der einen Sprache, internalisierter Antislawismus vielleicht, internalisierte Abwertung. Und wenn sie beginnen, sich mit Geschichte, mit Kontinuitäten, mit Diskriminierungsausprägungen in Bezug auf Sprache, auf Herkunft, auf Aussehen auseinanderzusetzen, dann ploppt das auf, ne? Da kommen viele Emotionen auf jeden Fall, wo Menschen so Transformationsprozess beginnen. Das ist keine Rückkehr zu der alten Identität, sondern Akzeptanz der eigenen ursprünglichen.
Und man muss aber ja auch sagen, also dass die Kinder oder die nächste Generation diesen ganzen emotionalen Ballast nicht unbedingt ja mitnimmt oder annimmt, was ja gut ist. Also das so beladen wie ich bin mit irgendwie Komplexen und keine Ahnung, wer bin ich jetzt und was soll ich sprechen und so weiter. Das haben meine Kinder nicht und meine Tochter, die eben, wo das besser geklappt hat mit dem Polnischen und für die ist das ist total cool. Also die hat das nicht mehr, dieses irgendwie Polnisch ist schlecht, Französisch und Englisch sind gute Sprachen.
Das ist auch die Erfahrung, die meine kaum polnisch sprechende Kinder auch gemacht haben in der Schule, dass die miteinander fast angeben, wie viele Sprachen sie können. Und da sind die zweisprachige Kinder echt am dran, weil da gibt es auch solche, die Eltern aus 2 verschiedenen Ländern haben, dann in verschiedenen Ländern auch gelebt haben und dann kommen die auf diese 4, 5 Sprachen tatsächlich. Das ist keine Frage, woher bist du eigentlich? Sondern eventuell, in wie vielen Sprachen kannst du kommunizieren? Was ist dein Radius? Wie kannst du dich in der Welt bewegen?
Ich würde das ist das Schöne daran, dass wir uns hier in Persona treffen. Ich würde auch mit Ihnen heute Abend ganz gerne ein bisschen ins Gespräch kommen. In der Vermutung, wir können es ja einmal ganz kurz sichtbar machen, geben Sie doch mal ein ganz kurzes Handzeichen, wenn das für Sie nicht nur Theorie hier ist, sondern Sie selbst irgendwie merken, das ist auch meine Familiengeschichte. Na, ich sag mal über den Daumen geschossen, vielleicht ein Drittel. Und ich schummle jetzt ein bisschen. Wir fangen an zu Nastassja Kowalewski, die ich schon vorgewarnt habe, dass ich ihr diese Frage stelle. Denn Nastassja hat einen tollen Film gedreht. Er heißt Mein polnischer Vater und ich leben zwischen zwei Welten. Im RBB kommt Nastassjas Film. Was hat dich denn da bewegt?
Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und bin sehr polnisch aufgewachsen. Also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo sehr viele polnische, russische, türkische Kinder mit mir aufgewachsen sind. Das heißt, wir haben sehr offen polnisch gelebt. Und dann bin ich auf die Schule gekommen und war mit sehr vielen deutschen Kindern auf der Schule und dann wurde ich deutsch. Und meine Eltern waren polnisch und ich bin irgendwie deutsch geworden und war dann so im Zwischendrin gefangen und habe dann tatsächlich auch angefangen, das zu internalisieren, dass dieses Polnische so von mir wegzudrücken. Und dann hat sich aber so mit 20 so eine kleine Identitätskrise eingeschlichen, wie vielleicht bei vielen. Und dann wurde das sehr starke Sehnsucht für mich, eindeutig zu werden, also entweder polnisch oder deutsch zu sein. Und das hat mich unfassbar umtrieben, so diese Frage, wie komme ich da hin? Das fand ich sehr, sehr anstrengend, auch so dieses deutsch-polnische oder sagen zu können, ich bin einfach Deutsch-Polin. Ich bin nicht deutsch, ich bin Polin, ich bin Deutsch-Polin.
Vielen Dank. Da gibt es eine Meldung.
Mein Name ist Kamil Majszak. Ich bin als Migrant nach Deutschland gekommen in den 90er Jahren. Und wir haben zwar über Diskriminierung auch gesprochen, aber ich wollte noch daran erinnern, dass das erste Todesopfer rechter Gewalt nach der Wiedervereinigung ein Pole war, und zwar Andrzej Frontschak. Er ist am 7. November überfallen worden von Neonazis hier in Brandenburg und ist einen Tag später gestorben. Und das wurde erst vor kurzem anerkannt als Todesopfer. Das war auch meine Erfahrung, dass ich in diesen Baseballschlägerjahren nach Deutschland gekommen bin und mit dieser rechten Gewalt konfrontiert wurde. Und ich würde gerne die Perspektive etwas weiten, weil natürlich können wir immer darüber reden, wie wir uns hier gefühlt haben, der Kulturschock und so weiter. Aber gleichzeitig gab es auch eine Perspektive der Verantwortungsübernahme. Jetzt haben wir diese Einwanderungsgesellschaft und wir haben aber sehr viele Herausforderungen. Die eine war der Überfall auf die Ukraine. Und wir haben hier zum Beispiel eine polnische Gruppe gehabt auf dem ZOB, wenn man hier aus dem Fenster schaut, auf dem zentralen Omnibusbahnhof, waren die ersten, die Evakuierungsbusse in Empfang genommen haben. Das waren keine Firmen oder die Malteser oder das Rote Kreuz, sondern das waren Migrantinnen. Das war die Verantwortungsübernahme sozusagen als neue Bürger. Und ich glaube, es gibt viele solche Geschichten und wir sollten den Blick vielleicht auf diese Perspektiven auch richten.
Vielen Dank.
Ich bin Kamila Schöll-Masurek, ich bin die Bundesgeschäftsführerin des polnischen Sozialrates und ich kämpfe mit dem Antislawismus in Deutschland. Und wir setzen uns für die Leute, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt ausgebeutet werden. Ich finde, dass wir haben eine wichtige Aufgabe, nämlich wir müssen verschiedene Narrationen verbinden. Wie schaffen wir, dass unsere Kinder stolz die Sprache sprechen? Und ich finde, was wir jetzt machen, ist eine kollektive Narration zu schaffen. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen eine gemeinsame Narration, wir brauchen das zu ermöglichen, dass Polensein cool ist, und wir schaffen das.
Vielen, vielen Dank.
Kann ich?
Genau, du nimmst das Mikrofon schon ran. Gibt es diese Strukturen? Du sagtest vorher in unserem Vorgespräch so einen schönen Satz, nur weil wir dieselbe Sprache sprechen, heißt das nicht, dass wir uns auch was zu sagen haben. Mhm.
Ja, aber das stimmt schon. Wir müssen über die strukturellen Aspekte sprechen und die Strukturen, die helfen, sich zu gegenseitig zu helfen, oder überhaupt die strukturelle Diskriminierung. Und wenn wir über Polenwitze sprechen und Autos, die geklaut werden, dann müssen wir nur ein Auto jetzt mieten in Deutschland und angeben, dass wir nach Polen, Tschechien, Slowakei fahren wollen. Und dann darf man mit den schönen Autos nicht. Das kann man nicht verstehen, ist aber institutionell. Genauso viele andere Stereotype sind institutionalisiert. Andererseits muss man auch aufpassen bei solchen Narrationen, dass man auch die wichtige Leistung der Polen oder anderen Osteuropäerinnen sieht, auch als gleichwertige Bürgerinnen.
Mateusz, jetzt der Polenpapa, um den geht's mir. Wenn wir über Narration, über Narrative sprechen, schaffst du das damit? Oder vielleicht erstmal, kannst du einmal ganz kurz charakterisieren, was du da machst, für die, die den Polenpapa nicht kennen?
Ich habe ja angefangen, Videocontent bei Instagram und TikTok zu produzieren und habe mich einfach gefragt, was ist das, was ich kenne, was kenne ich, was andere nicht kennen, aber vielleicht doch wieder eine Nische trifft. Und dann bin ich schnell bei den Polen, bei einer polnischen Geschichte gelandet. Und der Polenpapa war am Anfang wirklich nur eine komplette Ansammlung an Klischees. Das war wirklich zusammengebastelt und fertig. Und plötzlich habe ich aber gemerkt, als ich das Kostüm anhatte, dass ich den angefangen habe mit Leben zu füllen. Und die Klischees habe ich dann eher so als Werkzeug benutzt, um andere Dinge zu transportieren, um eben eigentlich zu zeigen, wie veraltet das ist.
Also auch das Kostüm, muss man vielleicht dazu sagen, ist ein Bademantel, eine Bierdose und ein dicker Bauch.
Also ich kenne den Typen. Ich habe den Typen genauso gesehen, muss ich sagen, aber natürlich auch in lange her. Auch wenn manche Sachen vielleicht Stereotype wiedergeben, ist mir immer wichtig. Und das ist schon von Anfang an mein Ziel gewesen, dass das immer eigentlich, ich finde, es ist immer ein sympathischer Typ. Er ist manchmal tollpatschig, er ist manchmal ein bisschen übertrieben, er hat manchmal eine aggressive Art. Aber ich glaube, er drückt vieles aus, was in uns auch drin ist, was wir aber kontrollieren immer. Und der Polenpapa darf das halt.
Aber schafft dieser, also auch Frage an euch, wenn ihr das seht, schafft dieser sehr ironische, auch dieser Zugang, bei dem du ja auch über dich selbst lachst, schafft der so ein Narrativ? Ist das jetzt quasi irgendwie der Weg in die Sichtbarkeit?
Ich habe über diverse Videos gelacht. Ich finde, das ist erstens auch gerade bei Comedy, Satire, wie auch immer, durchaus erlaubt, mit Stereotypen zu spielen. Und es ist natürlich auch nur ein Bild, ja, also was heute ja auch rauskommt, auch durch sozusagen die Wortmeldung aus dem Publikum, es gibt nicht die eine Narration und es gibt, finde ich auch, da würde ich leicht widersprechen, auch nicht die kollektive Identität, sondern die setzt sich zusammen aus, es ist wie so ein Webteppich, die setzt sich zusammen aus ganz verschiedenen Geschichten, die alle gleichzeitig wahr sein können.
Ich würde gerne einen Aspekt nochmal aufgreifen, der da genannt wurde, die deutsch-polnische Nachbarschaft, um so ein bisschen auf diese politische Ebene zu kommen. Nur ganz kurz, um mal einmal dieses Gefühl abzufragen. Mit dieser Sichtbarkeit, würdet ihr sagen, damit geht auch eine Verantwortung einher, eine politische Verantwortung, was eben diese deutsch-polnische Nachbarschaft zum Beispiel angeht? Also ich sehe das auch jetzt aus der polnischen Perspektive, wo die Regierung von Donald Tusk ein sehr umfangreiches Migrationskonzept jetzt vorgelegt hat, ist hier viel diskutiert worden, weil es unter anderem darum geht, das Asylrecht auszuhebeln. Aber ein Teil, der hier nicht so durchgedrungen ist, ist, dass ganz stark Kontakt aufgenommen und gepflegt werden soll zur Polonia im Ausland, also nicht nur in Deutschland. Und das sehr erkennbar, auch vor dem Hintergrund des demografischen Problems, was auch Polen hat, also mit dem Wunsch, Leute auch wieder zurückzuholen.
Darf ich kurz dazu, weil ich gerade in Krakau war, auf der Konferenz, die eigentlich dieses Gutachten für die Regierung vorgestellt hat. Und die hatten auch erzählt, dass diese Idee von der polnischen Diaspora extrem sich verändert hat. Und dass es nicht mehr eigentlich nur ein Spracherhalt, Kulturerhalt Verein ist, sondern auch sehr wichtig ist deswegen, weil das die Diaspora und die Organisationen sich selbst auch in einer neuen Rolle sehen. Das sehen wir auch in Deutschland sehr stark, aber offensichtlich ist das nicht nur in Deutschland so, und sehen sich selbst in einer aktiven politischen Rolle und wünschen sich eine Unterstützung wieder von der polnischen Regierung, nicht mehr einfach Geld für Musikveranstaltungen gibt, sondern tatsächlich diese aktive politische Rolle unterstützt.
Ich finde, das ist eine total vielschichtige Gruppe einfach. Es gibt viele von denen, die so Polen auch ein bisschen verherrlichen und immer auch viel darüber zu sagen haben, was in Deutschland nicht so gut läuft. Aber ich glaube nicht, dass die zurückgehen würden. Also ich glaube, die fühlen sich ganz pudelwohl in der Rolle, zu sagen, Polen ist so viel besser und alles. Aber so richtig zurückwandern, glaube ich, würden dann viele nicht machen. Andererseits kenne ich aber auch welche, die gerade jüngere Leute, die jetzt nach Polen auswandern. Die sagen, meine Eltern haben jetzt die ganze Zeit hier in Deutschland gelebt und ich wandere jetzt das war dann teilweise nach dem Abi, aber auch später, nach Polen aus.
Was in Polen gerade passiert, ist eigentlich sehr, sehr spannend. Weil nach meinem Gefühl Polen mit Tusk, also plötzlich diese Asymmetrie, die immer bestand und auch in Teilen natürlich heute weiter besteht zwischen Deutschland und Polen, in eine andere Richtung, wie so eine Schaukel sich verschiebt, weil Polen zumindest sich vornimmt und Tusk sich vornimmt, da eine Vorreiterrolle zu spielen in vielen Fragen, Verteidigung und so weiter. Zum Teil auch mit der deutschen Seite aktuell gar nicht spricht, weil, wie wir alle wissen, die deutsche Regierung gerade lahm liegt und mit sich selbst beschäftigt ist. Und das ist schon etwas, also es gab diese eine kleine Posse mit dem Papier, was angeblich hier fehlt für Neuwahlen. Und ein polnischer Politiker sagte dann, wir können das aber zur Verfügung stellen. Das ist natürlich irgendwie lustig und nur eine Posse, aber andererseits steht es auch für etwas, für eine Verschiebung der Kräfte. Und das finde ich total spannend. Ich persönlich habe zwei Pässe und muss auch wirklich sagen, in Zeiten wie diesen, wo man in Deutschland nicht weiß, aber auch natürlich in Polen nicht weiß, wo Europa unsicher ist, finde ich grundsätzlich, je mehr Pässe, desto besser. Verschafft mir ein besseres Gefühl.
Ich glaube, wir drehen uns oft so im Kreis, wenn wir diese nationalstaatlichen Narrative heranziehen und denken in diese Nationen, ethnischen Strukturen. Ich glaube, das würde uns nicht in die Zukunft führen, sondern ich glaube, die Zukunft ist die Vielfalt und eher Pluralität und nicht so verharren auf bestimmten Konstruktionen. Und wenn wir es schaffen, das so zu überdenken und zu sagen, ja, es ist wichtig zu sagen, ne, ich habe diese polnische Herkunft, aber ich muss schauen, dass ich nicht in diese Essentialismusfalle reingerate, aus der ich nie wieder rauskomme, sondern ich verwende das vielleicht strategisch und kämpfe vielleicht für die Erinnerungskultur, für die Vielfalt. Und ich glaube, dafür brauchen wir noch einige Begriffe, einige Erkenntnisse und einige Narrative, die ich vielleicht erstmal als postmigrantische Gesellschaft benennen würde.
Warum der Begriff so wichtig ist, ist nicht, um eine Art Identität oder irgendwie Anlaufstelle zu geben für diese vielfältigen Polen oder Osteuropäer. Das ist wichtig, um über Deutschland zu sprechen und über die Strukturen in Deutschland zu sprechen. Also das ist eigentlich ein Begriff, der zurückgespiegelt werden muss auf Deutschland und zu gucken, was ist euer Verhältnis zu diesen Leuten.
Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank an meine Gäste Emilia Smechowska, Magdalena Nowicka, Mateusz, das ist der Punkt, wo Sie applaudieren dürfen übrigens, Mateusz Stach und Sergej Popkopkin. Beim Polen verstehen im RBB und von Cosmo. Und mir hat es gesagt, es ist wahnsinnig spannend, was in Polen gerade stattfindet. Also hören Sie unseren Podcast in Polen in der ARD Audiothek. Ganz herzlichen Dank.